die uns schon manchmal aufrütteln kann. Und ich finde es gut, was wir gerade im Lied gesungen haben, dass Kopf und Herz gleichermaßen berührt wird. Als Jesus die Bergpredigt gehalten hat, ich bin in Israel dort auf diesem Berg gewesen, wo er wohl dort gepredigt hat, da heißt es am Schluss, Kapitel 7, dass Menschen zutiefst erschüttert waren. Zutiefst berührt von dem, was sie da gehört haben. Dieser Text, den wir heute haben, das ist auch so ein Text, der mich ganz schön berührt. Und ich vermute uns allen, Gutmenschen, darf ich mal fragen, wer ein Gutmensch ist, hier von uns? Ich zähle mich auch dazu. Die anderen sind so demütig, trauen sich jetzt heute. Gutmenschen. Gutmenschen, bitte aufpassen. Also, hören wir mal rein. Kapitel 6. Hütet euch eurer Gerechtigkeit, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Sonst habt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erwarten. Wenn du zum Beispiel den Armen etwas gibst, dann lass es nicht vor dir her mit Posaunen ankündigen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten geehrt zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Wenn du den Armen etwas gibst, dann soll deine Linke nicht wissen, was die Rechte tut. Was du gibst, soll verborgen bleiben. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Das erste, Barmherzigkeit tun, das ist eine christliche Selbstverständlichkeit, oder? Brauchen wir an sich keine Worte zu verlieren. Das griechische Wort für Almosen hier heißt, eine Tat aus Mitleid und Erbarmen tun. Und das wurde im Alten Testament schon reichlich getan und im Neuen erst recht. Man muss ja bedenken, es gab damals keine Sozialversicherung, es gab auch kein Hartz IV. Heute Morgen, als ich so aus dem kalten Schlafzimmer in die Wohnstube kam, war so richtig schön angewärmt. Ich dachte, Mensch, und jetzt die Leute unter der Brücke und so. Heieiei, geht's mir doch gut, geht's uns gut. Kein Hartz IV und sogar eine öffentlich erlaubte Einrichtung. Und die Armen und Bedürftigen waren von milden Gaben anderer abhängig. Es gab sogar eine öffentliche Armenfürsorge an einzelnen Orten. Amtlich bestellte Almosen- und Armenpfleger, die von Haus zu Haus gingen, woran sich jeder beteiligte natürlich, und Geld und Naturalien sammelten. Und am Sabbatabend wurde die Verteilung an die armen Menschen vorgenommen. Tolle Sache, oder? Man hat sich da schon Gedanken gemacht, wie können wir von dem Reichtum, den auch wir haben, an andere abgeben. Oftmals wurden auch fromme Gelübde gemacht. Also wenn das und das in meinem Leben passiert, dann spende ich irgendwo und dann gebe ich was an die Armen und so weiter. Und wer den höchsten Betrag spendete, der bekam den Ehrenplatz neben dem Rabbi. Tolle Sache, oder? Mei, die Woche habe ich so viel gemacht, heute darf ich neben ihm sitzen. Er wurde gleich 10 cm größer. Es gab so eine Art Wettbewerb, wenn auch so ein kleiner gewisser Zwang dabei war. Man wollte sich doch nicht irgendwie sagen lassen, das ist ein Geizkragen. Das ist ein Geizkragen. Sondern man wollte im Vergleich zu anderen gut abschneiden. Ich wurde erinnert an unser Dorf, ich komme aus so einem nordhessischen kleinen Dorf, da wurde auch manchmal gesammelt und da ging man von Haus zu Haus, gingen einige Leute von Haus zu Haus, hatten so eine Liste und dann wurde eingetragen, Müller 5 Euro, Schulze 10 Euro und so weiter. Und dann habe ich festgestellt, wenn man zu dem Haus kam, dann sagten sie, du kannst uns mal die Liste zeigen und mal sehen, was der Nachbar gegeben hat. Man wollte ja nie schlechter abschneiden als der Nachbar. Muss man sich nicht lumpen. Also, ich war damals noch nicht pfiffig genug. Ich hätte vorher eine andere Zahl eingetragen, so, ich sag mal, 15 D-Mark, und dann hätten sie alle steigern müssen. Und wäre eine tolle Sache. Also, das gab schon Almosen. Damals die wichtigste Form von Barmherzigkeit, eine soziale Spende. Und man war sich sicher, Gott wird das honorieren. Gott wird das honorieren. Nun ist Barmherzigkeit eine christliche Selbstverständlichkeit, oder? Für jeden Christen ist das Normalste der Welt, gehe ich mal einfach mal von aus. Quasi ist Barmherzigkeit so ein Markenzeichen eines Christen. Wer Christ ist, der ist auch barmherzig. dessen Hand und dessen Herz geht auch auf. Weil unser Gott eben barmherzig und gütig ist, sogar gegenüber den Undankbaren. Und wir alle wissen doch, darf ich das mal so formulieren, wir sind doch alle miteinander Almosenempfänger Gottes, oder? Alle miteinander, Almosenempfänger Gottes. Wir leben aufgrund seiner Barmherzigkeit. Wenn Gott nicht unser Almosenpfleger in Anführungsstrichen in Christus gewesen wäre, der reich war und ganz arm wurde, damit wir reich an Leben würden, dann sähe es mit uns allen schlecht aus. Und da ist es selbstverständlich, dass Barmherzigkeit, erfahrene Barmherzigkeit nicht bei uns gehortet wird, sondern dass wir sie weitergeben. Wir sind ja nie die Endverbraucher der Liebe und Barmherzigkeit Gottes. Nie. Wir sollen Kanäle zu anderen Menschen werden. Dass das, was wir erfahren, was wir geschenkt bekommen, an andere Menschen auch kommt. Deshalb ist es wirklich selbstverständlich, von allem Geschenkten etwas weiterzugeben. Von meinem Geld, von meinen Begabungen, von meiner Kraft und vor allen Dingen auch von meiner Zeit. Kardinal Meissner, manche kennen ihn, der hat einmal gesagt, als Christ sollte man den Mund nicht weiter aufmachen als die Hand. Der Spruch gefällt mir. Es gibt Leute, es gibt auch Christen, die sind sehr schnell mit dem Mund. Weltmeister. Aber wo es darum geht, was einzusetzen, Zeit zu investieren oder irgendwas, da tun sie es schwer. Man sollte den Mund nicht weiter aufmachen als die Hand. Deshalb muss Jesus auch hier nicht befehlen zum Gutes tun. Das ist normal. Davon geht er aus. Martin Luther, in seiner etwas deftigen Sprache und den Bildern, der hat es mal so ausgedrückt: Man braucht dem Stein, der in der Sonne liegt, nicht noch zu befehlen, dass er warm wird. Das passiert von selber. Haben wir das Bild? Das muss man nicht erst befehlen. Wenn das Herz auf Gott gestimmt ist, dann wird dieses Herz sich auch mitteilen wollen. Und Jesus erwartet das von dem Jünger. Er sagte nicht, wenn, sondern er sagt, falls. Er geht davon aus, dass es geschieht. Das gibt sogar, dass Gutes getan wird, das gibt sogar Beifall von der nichtchristlichen Opposition. Da sagt jemand, ich bin als Nichtchrist auch für die Nächstenliebe. Ich weiß, mich an sittliche Maßstäbe gebunden. Ich bin fürs Tun, mit Beten habe ich nicht so viel, aber wenigstens mit dem Tun. Ich will zum Beispiel nichts vom himmlischen Lohn wissen, den die Christen immer spekulieren. Aber in der Praxis kommt das doch aufs selbe raus. Nur weiter so. Ihr auf eure fromme Weise und ich auf meine nicht fromme Weise Barmherzigkeit tun, das ist doch wichtig. Praktische Liebestätigkeit oder Frömmigkeit der Tat, oder man spricht heute vom sozialdiakonischen Einsatz. Es ist interessant, ich weiß nicht, wer das verfolgt hat, wird ja ab und zu mal diskutiert von einzelnen Parteien, ob die Kirchensteuer nicht wegfallen sollte. Und es ist hochinteressant, wie man argumentiert, wie auch Leute argumentieren, die nicht in die Kirche und in die Gemeinden gehen, die sagen, können wir nicht machen, ich halte zwar so wenig von der Frömmigkeit, aber diese Sache, die ist einfach wichtig, dann können viele diakonische, sozialdiakonische Dinge getan werden mit dem Geld. Als wäre das das Wichtigste. Als wäre das das Wichtigste. Und nun ist es interessant, dass Jesus nicht in diese Kerbe haut und sagt, übertrefft euch im Almosen und in der Barmherzigkeit, sondern Jesus macht das Gegenteil. Er sagt, Vorsicht, ihr Gutmenschen, Achtung, Achtung, hütet euch. Das ist ein Warnruf, ein Weckruf. Pass auf, dass du bei der guten Tat, bei deiner mitmenschlichen Ethik dir nicht das Genick brichst. Achtung! Jesus sieht im Wohltun scheinbar eine recht gefährliche Sache. Und er beleuchtet heute mal die Verborgenen, die Hintergründe, die Motive beim Gutes tun. Und damit bin ich beim zweiten Punkt. Die guten Werke eine Gefahr. Es gibt drei Möglichkeiten, welches Motiv uns beim Gutes tun leiten könnte. Einmal, wir suchen das Lob vom Menschen. Das ist uns Beifall. Mensch, ist das ein Inspiration. was der einsetzt für andere Menschen. Grandios. Das zweite, die zweite Möglichkeit, wir bleiben anonym, aber wir sind innerlich stolz. Klopfen uns auf die Schulter, wenn es keiner sieht und sagen, mei, wenn alle so wären wie ich, dann sähe es in Speyer anders aus. Wenn alle so viel investieren würden, hilfsbedürftige Menschen. Und das dritte, das heißt, es geht uns um die Anerkennung bei Gott. Welches Motiv haben wir bei unserem Gutes tun? Was schwingt mit? Lasst mich mal zunächst was zur frommen Heuchelei sagen. Da kritisiert Jesus ja vor allem das Handeln der ganz besonders frommen Leute. Die hatten den Namen Pharisäer. Ich glaube, wir haben manchmal einen etwas falschen Eindruck von denen. Die wollten das zunächst mal ganz besonders gut machen und so weiter. Und sie haben ganz besonders streng gelebt auch. Und Jesus nimmt die Tätigkeit der Pharisäer auf die Schippe. Da ist viel Humor drin in diesem Text. Sie waren unheimlich scharf darauf, dass das, was sie in andere Menschen investierten, dass das ja auch gesehen würde und geehrt würde. Und Jesus sagt mal im Johannesevangelium, ihr sucht die Ehre voneinander, das ist euch sehr wichtig. Aber die Ehre bei Gott, die interessiert euch nicht. Und an anderer Stelle sagt Jesus, die Ehre bei den Menschen war ihnen wichtiger als Gott. Wenn Sie mich fragen, was der tiefste Grund des Nichtglaubens ist, dann ist es der, dass die Ehre beim Menschen, das Gut vor Menschen dastehen, den Menschen wichtiger ist als die Ehre bei Gott. Gott ist so weit weg. Aber der Mitmensch, der ist so nah. Und von seinem Wohlwollen und von seiner Achtung und so weiter, da kann man gut leben, oder? Und die Pharisäer, sie wollten bestaunt und geehrt werden, auch für die frommen Werke. Man könnte sagen, sie haben mit den frommen Werken so ein bisschen Reklame in eigene Sache gemacht. Und dabei waren sie unwahrscheinlich einfallsreich. Wir Menschen sind ja klasse, wir sind einfallsreich, grandios, auch die Frommen. Die Pharisäer machten das so, damit sie auch richtig gut rauskamen bei ihren guten Werken, da haben sie sich an Straßenkreuzungen und öffentliche Plätze gestellt, wo genügend Zuschauer waren. Und wenn man dann so ein Scheinchen darüber reichte, dann haben das möglichst viele mitgekriegt. Dann gab es andere, die waren noch cleverer. Wenn die auf der Hauptstraße gingen, dann haben die Geldstücke über die Achsel nach hinten geworfen. Und dann bildete sich hinter ihnen so ein Zug von armen Leuten, die ganz schnell die Geldstücke aufgesammelt haben. Und da wusste man, Mann, der spendet ganz schön. Schau mal, die Schar, die hinter ihm folgt und wo er immer mal fallen lässt. Und dann gab es noch eine ganz tolle Sache. Und zwar, da gab es am Tempeleingang 15 Geldkisten. Und sie ähnelten einer Trompete. Und jedes Mal, wenn einer in den Tempel ging und ein Geldstück reinwarf, dann ertönte aus dieser Trompete ein Ton. Ja, haben wir das? Da geht der Herr Schulze in den Gottesdienst und er wirft ein Geldstück rein, ein großes Geldstück, und es gab einen dollen Ton. Und man wusste, oh, Schulz, mei, der hat wieder was gespendet heute. Grandios. Da kommt dieser Satz her von diesen Posaunen. Lasst euch das nicht, lasst die guten Werke nicht vor euch her posaunen, rausposaunen und so weiter. Hochinteressante Leute. Ich werde immer erinnert an meine Kindheit. Wir hatten in der Gemeinde so ein Missionsopferbüchse. Und das war einfach so, es war ein schwarzer und farbiger. Für uns war das damals vor, ich bin ja schon über 30 Jahre alt, war das damals schon, da siehst du auf einmal einen schwarzen, ja, einen farbigen. Und der, das war, ich werde es nie vergessen, der war so, und wenn dann einer oben in den Schlitz um 10er reinwarf, dann machte der Dank. Natürlich haben wir immer den Eltern gesagt, könnt ihr uns ein bisschen Geld geben? Also, dass da einer mir Danke sagt, oder? mir Danke sagte. Nachher wurde gesagt, sowas macht man da nicht. Ich fand das schön. Und ich habe gerne geopfert, muss ich sagen. War eine tolle Sache. Sollten wir vielleicht auch hier einführen, oder? Wäre nicht schlecht. Wer Minderwertigkeitskomplexe hat, der sollte 10-mal da reinwerfen. Er geht ganz anders nach Hause, würde ich mal fast sagen. Also, ganz toll. Und genau das war beabsichtigt bei ihm. Bestaunt zu werden, ein schönes Gefühl zu haben, je mehr Posaunenstöße, umso mehr Geld auf die Himmelsbrücke. Das war es doch. Und von den Zinsen, die Gott gibt, also vom Ansehen der Menschen und so weiter, konnte man auf Erden gut leben. Ein interessantes Geschäft mit den guten Werken. Und mindestens mit einem Auge schielten sie alle darauf, dass sie ja gesehen wurden und gut dabei wegkamen. Und genau dagegen wendet sich Jesus. Eine schäbige Sache, die die gemacht haben. Wie einfallsreich. Da sind wir doch ganz anders, oder? Da sind wir ganz anders. Die Frage ist, sind wir vielleicht auch gefährdet, etwas berechnend zu tun? Und da bin ich bei diesen besonderen Gefahr der Gutmenschen. Es gibt sie wirklich, die guten Menschen, die edlen, die hilfsbereiten, die Tatmenschen. Und ich glaube, das ist gut so. Ich habe gestern vorgestern einen Artikel in unserer Zeitung gelesen, die ehemaligen SAP-Gründer, das sind wirklich auch, darf ich mal so sagen, Gutmenschen. Was die so alle tun, ich könnte jetzt hier so einiges sagen. Und das ist grandios. Und manche machen das malig. Also ich bin so dankbar, dass sie die Leute haben. Die können das Geld auch, was weiß ich, selbst verbuttern irgendwo. Ich wüsste auch schon, wie ich das Geld unterkriegen würde. Ich bin dankbar, dass es Leute gibt, die eine offene Hand haben. Eine offene Hand haben. In der Tat. Ihr kennt sie alle mit Namen. Und sicher will Jesus hier nicht die Wohltätigkeit dämpfen und oder alles als verkappten Egoismus darstellen. Nein, das ganz gewiss nicht. Jesus ermuntert sogar, daran zu denken, an das Abgeben, an das Wohlzutun, an das Wohltun. Da ist im Hebräerbrief, Wohlzutun und mit anderen zu teilen. Das vergesst nicht. Das vergesst nicht, sagst du. Nur eine Gefahr lauert darin, dass man irgendwo denkt, mit guten Taten sich den Himmel verdienen zu können oder ein bisschen mitwirken zu können. Dass das wie so eine Eintrittskarte für einen Ehrenplatz im Himmel ist. Und dass sie sich dadurch so reich vorkommen, dass sie die ganz große Gabe Gottes, Jesus, eigentlich nicht mehr brauchen. Sie haben die Hände voll mit guten Taten. Die sind gefüllt. Und sie haben die Hände nicht leer, um es mit Luther mal auszudrücken, um wirklich Jesus empfangen zu können. Die Hände sind voll mit guten Taten. Andere sagen, das Wesentliche am Christentum ist eben nicht die praktische, diakonische, soziale Liebestat, sondern Christus. Das ist das Wesentliche. Das ist das Entscheidende zunächst einmal. Mich berührt es immer, wenn mir Menschen irgendwie sagen, wissen Sie, ich hab's nicht so mit dem Kirchen. Und mit den ganzen Frommen da, egal wie die Kirchen heißen, interessiert mich jetzt nicht so. Aber ich bin auch für gute Werke und für Nächstenliebe. Das ist doch das Gleiche, oder Herr Pastor? Und dann merke ich immer, da ist etwas ganz Entscheidendes nicht verstanden worden. Das ist ein ganz Entscheidendes nicht verstanden worden. Und lasst uns mal überlegen, mit welchen Menschen hatte Jesus die meisten Schwierigkeiten? Mit welchen Menschen? Das war mit Menschen, die reich waren, die reich waren, sie vielleicht auch reich vorgekommen sind. Vielleicht auch, weil sie unheimlich viel Gutes getan haben. Die haben so schwer, ihre Bedürftigkeit zu sehen. Dass auch sie auf Gottes Schenken angewiesen sind, wenn sie seinen Wohlgefallen haben wollen. Professor Helmut Thielke, ein bekannter Theologe, der lange Zeit in der größten Kirche in Hamburg gepredigt hatte, auch mal in Heidelberg war, gerade zu der Studentenrevolte, der berichtet einmal von einem Krankenhausaufenthalt, Und da sei er einer ausgezeichneten Krankenschwester begegnet, die fiel auf unter der Schar der Krankenschwestern. Und dann hat er sie gefragt, ob der Dienst sie auf Dauer nicht zermürbe, aushöhle. Könnte ja sein, oder? Ist gar nicht so einfach, jeden Tag dasselbe zu tun und das mit Hingabe, mit Herz. Und dann hat diese Frau gesagt, sehen Sie, jede durchwachte Nacht ergibt einen Edelstein in meiner himmlischen Krone. Ich habe jetzt schon 7167. Thiele gesagt, meine Dankbarkeit, die war sofort verflogen. Ich fühlte mich an der Stelle als Mittel zum Zweck. Sie hat mir gedient, ja, danke dafür, aber eigentlich um da eine Krone mehr hier in ihr himmlisches Krönchen zu kriegen. Wir merken, sie sah den Patienten nicht mit den barmherzigen Augen des Christus, sondern letztlich schielte sie auf ihr Guthabenkonto im Himmel. Das war so wichtig, da etwas draufzulegen. Nicht der Patient mit seiner Not stand bei ihr im Mittelpunkt, sondern ihr frommes Ich. Heuchler, sagt Jesus. Fromme Heuchelei, pervertierte Hilfeleistung. Aber wie ist das bei uns? Jesus sagt ja, ihr seid noch nicht über den Berg, wenn ihr Gutes tut. Wenn ihr für einen guten Zweck spendet. Wenn ihr ein freies Zimmer für Bedürftige gebt. Oder wenn ihr den Zehnten von eurem Lohn weggebt. Oder wenn ihr von eurer knappen Zeit etwas investiert. Dann beginnt die eigentliche Gefahr. Genau da, wo ihr es vielleicht am wenigsten erwartet. Da möchte der große Durcheinanderbringer auch noch ein bisschen mitmischen. Ich fürchte, ihr entwertet eure gute Tat, wenn ihr immer daran denkt, wie edel, gut und hilfreich ihr seid. Wenn ihr das genießt, großzügig zu sein. Und euch dabei selbst auf die Schulter klopft. Ha, das ist wieder gut gelungen. Ihr seid gerührt, von eurem barmherzigen Herzen etwas Gutes getan zu haben. Und dabei heimlich nach dem Lohn schielt. Heimlich nach dem Lohnschild, der euch dafür hoffentlich zuteil wird von den Leuten. Lebt ihr nicht letztlich nach dem Denkschema von Lohn und Strafe? Das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Seid ihr nicht zum Beispiel bei harten Schicksalsschlägen, die euch irgendwie widerfahren? Sagt ihr nicht, Herr, ich verstehe dich nicht. Ich habe so viel für dich geopfert. Ich habe so viel in andere Menschen investiert. Müsstest du mir das nicht irgendwie in Form von Gutes tun honorieren? Müsstest du mir das nicht in einer anderen Form zurückzahlen? Ihr Lieben, ich merke, wie oft das bei uns Menschen, ich will mich nicht daraus halten, wie oft genau dieser Gedanke bei uns Menschen da ist. Ich habe so viel getan an dieser und jener Stelle. Dafür muss doch Gott mir den Rücken frei halten. Meine Lebensampel auf grün stellen, meine Wünsche in irgendeiner Weise erfüllen und so weiter. Gesundheit, Reichtum, Anerkennung und so weiter. Die Tage, ich möchte den Namen nicht nennen, irgendwie eine Person, die oft im Fernsehen kommt, eine sehr fromme Person, sie hat sich entschuldigt, weil sie so ein Wohlstandsevangelium gepredigt hat. Das heißt, wenn ich mit Gott wirklich ganz ernst lebe, dann zahlt sich das aus in Form von Wohlstand, dass ich immer eine Arbeitsstelle habe, dass mir immer gesund geht und so weiter. Das heißt, mit Gott ein Geschäft machen. Genau das ist gemeint. Ich finde es toll, dass einer sagt, ich bin in die Irre gelaufen und öffentlich sagt, ich möchte mich von diesem Gedanken trennen. Die Kritiker hatten recht. Finde ich toll. Ihr Lieben, steckt nicht in vielen guten Werken so eine heimliche, aber ganz reale Spekulation mit, dass Gott irgendwie das doch honorieren möchte. Lasst diesen Gedanken mal mit euch gehen. Ich kenne das auch. Und wenn man dann irgendwie mal ganz plötzlich krank wird, und ich weiß, dass andere Menschen haben mehr Probleme als ich denn, das muss ich wirklich sagen. Darf ich vielleicht nochmal näher und beleuchten? Ihr merkt, Gottes Wort Das beleuchtet einen. Und ich kann schon verstehen, dass Menschen damals ganz schön erschrocken waren, als Jesus gepredigt hat. Da wird man vielleicht ein Gespräch einleiten und man sagt zu Anfang, ich will ja nicht viele Worte von mir machen, ich will gar nicht groß von mir reden. Und ehe man sich versieht, erzählt man doch von den eigenen guten Taten. Posaunt, in Anführungsstrichen, wo man Herrn X geholfen hat und Frau Y irgendwo sich für sie eingesetzt hat, wo man kostbare Zeit investiert hat und Kranke besucht hat, Telefonate geführt, Mails geschrieben, in die Geldbörse gegriffen und gespendet. Und die Posaune fängt sofort an zu schallen. Lobe den eigenen Namen in mehreren Strophen. Es gibt keine gute und fromme Tat, kein Gebet, kein Zeugnis, kein Fasten, keine Predigt, wo sich nicht auch das Motiv verschieben könnte bei uns Menschen, bei mir und ich sage es mal bei jedem hier im Raum. Dass man in irgendeiner Weise ein bisschen mitverdienen möchte, ein bisschen bestaunt werden möchte, ein bisschen Selbstbeweihräucherung treibt. Und es tut so gut, wenn die Großzügigkeit bewundert wird. Merken wir eins, dass selbst der Menschen- und der Gottesdienst auch vergiftet sein kann. Dass da auch andere Motive mitschwingen. Selbst das Gute ist oft noch mit Bösem behaftet. So tief muss man sehen. So klar sieht es Gottes Wort, um uns dann den Christus auch wirklich zu schenken. Manches Gute hat Wurmstiche in meinem Leben. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, in unserem Leben. Selbst beim Frommen ist nichts ausgenommen. Und es geht uns oft auch um die eigene Ehre und nicht um Gott. Deshalb verstehe ich, dass die Leute erschrocken waren, als Jesus gepredigt hat. Und er sagt, wahrlich, sie haben ihren Lohn bereits dahin. Das ist schon alles klar. Ihr Lohn ist, dass sie hier in der Tat bestaunt werden. Das ist auch eine Form von Lohn, in der Tat. Dass jemand bekannt ist als der, der vielleicht Gutes tut. Ja, wer so handelt, wird belohnt, der kommt Macht und Ehre und Anerkennung und so weiter. Und es tut so gut. Dann sagt Jesus, wenn eure Frömmigkeit nicht besser ist, dann lasst bleiben. Wenn eure Frömmigkeit, eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der frommen Pharisäer, dann ist sie nichts wert. Ihr Lieben, wir müssen uns hier an dieser Stelle fragen, wie kommen wir Menschen denn hier ein Stückchen weiter? Wie kommen wir denn hier aus dieser Falle heraus? Ich denke, Jesus weist uns einen Weg. Und das ist mein dritter Punkt. Richtig Gutes tun. Richtig Gutes tun. Wir sollen ja nicht aufhören. Richtig Gutes tun, und zwar im Verborgenen. Das ist ja eine interessante Formulierung. Wenn du den Armen etwas gibst, soll deine Linke nicht wissen, was die Rechte tut. Wie macht ihr das eigentlich? Dass die Linke nicht wissen soll, was die Rechte tut. Wie geht denn das? Ich möchte sich jetzt mal durch die Reihe gehen, wie ihr das so macht an der Stelle. Sie soll verborgen bleiben. Ohne Bild, das barmherzige Tun seiner Jünger soll ganz im Hintergrund geschehen. Da soll nicht ein großes Aufheben von gemacht werden. Das soll man nicht so wichtig nehmen. Das soll man auch nicht zählen und das soll man auch nicht irgendwo speichern. Das heißt, unser Gutes tun und unsere Freigebigkeit, die soll uns gar nicht so bewusst werden. Das soll so eine Selbstverständlichkeit bei uns werden, dass das gar nicht mehr in irgendeiner Weise uns zu Kopf steigen kann. Bonhoeffer. Er hat dazu mal den Satz gesagt, in dem Satz, lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, ist der Tod des alten Menschen verkündigt. Das dicke Ich kriegt eins aufs Dach. Das dicke Ich, ich kenne das auch noch, das Ich bei mir. Und das ist bei keinem Tod. Luther hat ja gesagt, das Biest kann schwimmen. Das geht nicht unter. Das kann schwimmen. Denkst du wie eine Boje. Drückst du unter Wasser, zack, geht's wieder hoch. So ist das bei uns auch. Das soll uns nicht zu Kopf steigen. Die Selbstbezogenheit gehört zum alten Leben und Hier soll etwas durch die Großzügigkeit, die nicht berechnet, abgelöst werden. Natürlich kann man das irgendwie nicht buchstäblich sehen an der Stelle. Ich bin immer dafür, dass man ein Aufgabenbuch bzw. so ein Ausgabenbuch führt. Besonders bei denen, die vielleicht Schwierigkeiten haben mit Finanzen, wo der Geldbeutel immer Löcher hat und dann ist immer zu wenig drin. Dann ist es schon wichtig, dass man irgendwie ein Ausgabenbuch führt. Schon so wichtig. Ganz klar. Und dass man weiß, wie viel man auszugeben hat und wie viel man wegzugeben hat und so weiter. Aber wir sollen unsere Wohltaten vergessen. Vergessen. Nicht bestaunen lassen, wie gut und freizügig, freigebig, diszipliniert und anständig wir sind. Das soll uns gar nicht mehr so tief gehen an der Stelle. Deshalb, lasst mich mal ganz praktisch werden, ist das auch immer so, dass niemand auch in der Kirche Einblick in die Spenderlisten haben soll. Niemand. Einer muss da sehen, dass möglichst Plus am Konto ist und nicht Minus, da wird schwierig. Aber ansonsten keine Einsicht. Oder Abkündigung großer privater Opfer, die soll nicht erfolgen. Also der Herr Schulz hat 100.000 gespendet. Ich bin lange Zeit in Bayern gewesen, da habe ich noch gesehen, dass in den Kirchen sogar Bilder aufgehängt wurden von großzügigen Spendern. Wäre nicht schlecht, oder? Wenn ihr wollt, können wir das hier auch machen. So ab 100.000 fängt es an und dann werden die aufgelistet hier. Und dann kommt ihr rein und sagt, schau, hoffentlich sehen Sie mich alle davon. Wäre eine tolle Sache, oder? Ich habe das gesehen, dass man an gewissen, der eine hat eine Orgel gespendet und das war in der ganzen Gemeinde bekannt. Schulze hat eine Orgel gespendet. Ui, ja, kriegt man ja nicht für 3,50 €. Wie viele tun auch in unserer Welt so Opfern und Barmherzigkeit üben, wie Jesus hier sagt, so in ganz verborgener Weise. Wie viele Menschen haben mir gesagt, hören Sie mal, ich möchte Ihnen das und das geben für die Kirche und für die Gemeinde, aber ich möchte nie, dass mein Name genannt wird. Ich möchte das nicht. Und ein Kassierer hat mal gesagt, der Kassierer ist ja der, der dann auch das Geld zählen muss, auf was wir vorhin eingelegt haben, und da hat er gesagt, die großen Scheine, also so Euro, ab 100 Euro, die sind meist die, die am kleinsten zusammengeknüllt sind. Interessant, oder? Leute möchten das nicht, dass andere das sehen. Die größten Scheine sind am kleinsten zusammengeknüllt. Ich habe mal einen Spenderbrief geschrieben, einem Spender gedankt, der eine große Spende gemacht hat. Wir haben ein Gemeindezentrum gebaut und da hat er wirklich Großes getan. Und habe ich ihm gedankt und dann schrieb er mir zurück, weißt du, ich kenne ihn sehr gut, mir wird meistens falsch gedankt, als wäre das etwas Besonderes, als hätte ich was Besonderes gemacht. Nein, sagt er, ich habe doch nur von dem, was Gott mir anvertraut hat, habe ich das, was ich geben kann, weitergegeben. Nicht mehr. Gewiss auch nicht weniger. Aber nicht mehr. Das hat mich sehr berührt. Daraus keine große Sache zu machen. Er verstand, er hat ein Geschäft, er verstand das als Anvertraute von Gott. Und da hat er seinen Teil weitergegeben. Toll. Wer kann das denn? Oder wie kann man das denn? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir einmal wissen, dass wir von einem ganz großen Opfer von Christus her leben. Wir sind reich Beschenkte von Gott. Und das andere, das wir merken, was Paulus sagt, Gott hat unsere guten Werke vorbereitet. Vielleicht habt ihr da auch schon mal drüber gestaunt. Epheser 2,10. Da sagt Paulus, nur keine Einbildung, ich sage es mal ganz salopp, nur keine Einbildung. Selbst die guten Werke, die ihr gebt, da müsst ihr euch nicht auf die Schulter klopfen. Die hat Gott doch schon eingeleitet, die hat Gott vorbereitet, da hat Gott den Weg geöffnet. Also Danke sagen an Gott, dass ich geben kann, dass ich dies und jenes tun konnte. Gott hat unsere guten Werke vorbereitet. Und das andere, seien wir gewiss, der Vater im Himmel sieht meinen Dienst. Der sieht mein gutes Tun. Gott ist ein sehender Gott. Gott ist nicht blind. Gott braucht keine Brille wie ich. Gott ist ein sehender Gott. Da heißt es in meiner Apostelgeschichte 10 von Cornelius,
deine Almosen, deine Gaben, dein Gutes tun und deine Gebete, jetzt kommt's, die sind vor Gott gekommen. Die sind vor Gott gekommen, die sind angekommen. Die hat Gott gehört, das hat Gott gesehen. Und in 1. Mose 16, da sagt die Hagar, als sie dort mit ihrem neugeborenen Kind in der Wüste umläuft, Gott, du bist ein sehender Gott, du siehst mich. Du siehst mich. Bei Gott bleibt keine gute Tat, kein Dienst, keine barmherzige Wohltat unbemerkt. Selbst wenn sie vielleicht manchmal in der Gemeinde übersehen wird, das kann auch sein. Selbst wenn oft vielleicht das Danke, was man hier und da mal sagen sollte, selbst wenn das ausbleibt. Wir tun es doch nicht um der Menschen willen, wir tun es auch nicht um das Danke willen, oder? Wie wichtig ist das, zu wissen, das, was ich tue, Gott sieht das und das ist genug. Und Gott ist auch ein entlohnender Gott. Unser himmlischer Vater wird entlohnt. Man muss sich mal die Zeit machen, die Zeit ansetzen, im Neuen Testament auch mal zu dem Stichwort Lohn nachzuschauen. Was dort in der Bibel steht, das lohnt sich wirklich. Muss man mal nachschauen. Gott wird entlohnen, auch wenn wir keinen Anspruch haben. Schon jetzt und einst erst recht. Und ich schließe mit einem Gedanken aus Matthäus 25. Da ist vom großen Endgericht die Rede. Dass alles vor Gott erscheint, dass alles vor Gott verhandelt wird. Und dann sagt Christus, kommt her, ihr Gesegneten des Herrn. Oh, die werden schon, kriegen schon ganz große Ohren. Und dann sagt Christus, ich bin nackt gewesen, ihr habt mich bekleidet. Ich bin hungrig gewesen, ihr habt mich gesättigt. Ich bin gefangen gewesen, ihr habt mich besucht. Und so weiter und so fort. Und jetzt kommt's. Da sagen doch die Leute, Herr, ist mir gar nicht bewusst. Wo warst du denn nackt? Ist mir gar nicht bewusst, dass ich gedient habe. Gar nicht bewusst, dass du Hunger hattest. Das habe ich gar nicht registriert. Herr, wann haben wir andere Menschen wohlgetan? Wann Kranke und Gefangene besucht? Wann Armen geopfert? Wann Liebesdienste getan? Die sind's, die entlohnt werden. Denn sie haben vor sich selbst verborgen, selbst vergessen, Gott und den Menschen gedient. Das ist ein hochinteressantes Wort, oder? Hochinteressantes Wort. Mir hat das immer wieder deutlich gemacht, dass Menschen einfach gedient haben. Die haben nicht reflektiert, was wird mir dafür? Wird mir auch genug Danke gesagt? Oh, da sind manche, wenn das Danke nicht kommt, da sind manche ganz schön eingeschnappt und sagen, jetzt mein nichts mehr. Warum? Ich tue es doch nach dem Blick auf den Menschen, oder? Dass Menschen einfach gedient haben, weil ihr Herz gesprochen hat. Und weil sie es einfach so aus diesem Dankeschön auch gegenüber Gott getan haben. Und Gott sieht es. Und Gott honoriert, ohne dass man einen Anspruch darauf hat. Er segne sein Wort an uns allen. Amen. Lasst uns ein Lied miteinander singen. Und wir stehen dazu mal auf.